Hallo ihr Lieben dort draußen. Heute gibt es einmal wieder eine der kleinen Geschichten, die ich zusammen mit Katha einspreche. Nach wie vor ist das Feedback darauf sehr gut. Mir ist wieder was eingefallen und so könnt ihr euch jetzt zurücklehnen und zuhören. Viel Spaß auf Nuova Amalfi. Die Siedler. Als die ersten Siedler das Paradies mit staunenden Augen sahen, wussten sie nicht, dass es der Anfang vom Ende sein würde. AM-27 war eines dieser blauen Juwelen, die man ab und an unter gelben Sonnen findet. Alles muss passen. Die richtige Distanz zum Hauptgestirn, das passende astronomische Alter, das perfekte Verhältnis von Elementen. Der Capitano des kleinen Konvois war ein gedrungener, dunkelhäutiger Mann mit lustigen Knopfäuglein und Temperament, das gut und gerne auch für zwei Männer seines Formats ausgereicht hätte. Obwohl es lange keine Erde mehr gab und noch länger keine Länder und Nationalitäten, war Capitano Alessandro Vincenzo durch und durch das, was man früher einen Süditaliener genannt hatte. Im Moment des ersten Anblicks nannte er AM-27 Nuova Amalfi. Und Nuova Amalfi war dann auch der Name, unter dem der kleine blaue Planet bekannt wurde.
Die Necken. Wir leben seit unzähligen Generationen auf dieser Welt aus Wasser, Sand und Sonne. Die Vielfalt der Arten und das angenehme Klima sind unbeschreiblich. Das weiche, leicht salzige Wasser wie geschaffen für diese langen, geschmeidigen Körper, die mühelos die Fluten durchpflügen oder in sanften Strömungen treiben können. Die Meere sind gedeckte Tische und es fehlt an nichts. Die muskulösen und widerstandsfähigen Körper mit den perfekt an das nasse Element angepassten Gliedmaßen sind für das Spiel in den Wellen geschaffen. Die relativ unterentwickelte Ausprägung des Broca-Areals ist dem liquiden Element geschuldet. Doch der daraus resultierende Mangel an verbaler Kommunikation wird durch komplexe Tänze und Bewegungsmuster kompensiert. Was es mitzuteilen gibt, zeigen wir als Geschöpfe des Meeres mit Hilfe unserer Körper. In wunderschönem Reigen graziler Bewegung. Allein oder in Gruppen. Ein ständiger Tanz. Immer in Bewegung. Stets verspielt. Ohne Argwohn und ohne Neid. Zu einfach ist das Leben und zu reich gedeckter Tisch. Für unsere Spezies könnte es keine bessere Heimat geben.
Die Siedler. Während der Annäherung im linearen Raum hatte man ein Signal aufgefangen. Es war ein auffälliges Signal, das von unzähligen Satelliten unbekannter Bauart ausgestrahlt wurde. Kein identifizierbarer Inhalt, kein bekanntes Format, offensichtlich eine Nachricht, die aber derart außerhalb genormter Kommunikationsparameter lag, dass eine Dechiffrierung ohne weitere Anhaltspunkte wohl erst in geraumer Zeit möglich wäre. Da im gesamten Sektor keine bekannte Spezies mit entsprechenden Fähigkeiten, solche Apparaturen zu bauen, existierte und die Analyse der Schiffs-KI den Satelliten ein biblisches Alter testierte, bekam Capitano Vincenzo grünes Licht. In ein paar Monaten, wenn der Ring gebaut wäre und AM-27 somit an das interstellare Netz angeschlossen wäre, konnte man sich genauer damit befassen. Kommunikation und Transportation wären dann ohne Zeitverlust möglich. Die Limitierung analoger Fortbewegung wäre dann aufgehoben. Die Schiffs-KI sah keinerlei Anzeichen für eine Gefährdung der Kolonisierung. Ausreichend Rohstoffe, eine für Menschen perfekte chemische Zusammensetzung von Luft und Wasser und eine reichhaltige und größtenteils ungefährliche Flora und Fauna in einem beneidenswert intakten Ökosystem.
Die Necken. Als die ersten Fremden die orbitalen Bahnen der Schiffe verlassen, um zu landen, spüren wir ihre Präsenz sofort. Eine Spezies auf dem Stand interstellaren Reisens, technisch auf einem ausreichenden Level, um vermutlich auch Sprungtore zu errichten. Wir kennen ihre Signatur nicht. Offenbar eine recht junge Zivilisation. Anscheinend ohne Kontakt mit dem Feind. Das könnte genau die Chance sein, auf die wir gewartet haben. Geduldig, seit unzähligen Zyklen dieser Welt. geduldig und doch ohnmächtig. Das ist unsere Stärke und unsere Schwäche. Zeit kann uns nichts anhaben. Wir haben das Konzept des linearen Verlaufes längst überwunden und so sind wir heute dieselben wie am Tag der Niederlage. Nur wissen wir nicht, wie es um unsere Heimat steht. Hier hat der Feind lange keine Präsenz gezeigt. So haben wir gewartet.
Die Siedler. Es hatte nicht lange gedauert, bis die ersten Siedlungen standen. Den Abbau der nötigen Rohstoffe hatte man in eine entfernte Ecke der Welt verlegt. Zu schön war diese Welt, als dass irgendwer industrielle Gerätschaften oder Bauten sehen wollte. Auch wenn diese leise, autark und sauber operierten. Die emsigen Bots extrahierten, transportierten und konstruierten Tag und Nacht, ohne Pause und ohne Ermüdung. Der Bau des Rings würde bald fertiggestellt sein. Die Menschen waren mit ganz anderen Dingen beschäftigt, mit der Schönheit dieses Ortes, mit dem Einrichten und Schmücken der Unterkünfte. Capitano Vincenzo hatte sich als einfallsreicher Tausendsasa entpuppt. Er hatte sogleich verschiedene Auflagen und Regeln für den Bau erlassen. Es sollte keine Siedlung werden, sondern ein Kunstwerk. Angepasst und eingepasst in die natürliche Umgebung, aber angelehnt an große Zeiten irdischer Architektur. Italienischer Architektur selbstverständlich. So war die Siedlung schnell tatsächlich zu einer Art Amalfi geworden. Fast ein wenig kitschig, wenn man dann noch diese bezaubernden Meeresbewohner hinzufügt, die Menschen ganz selbstverständlich Meerjungfrauen nannten. In Anlehnung an mythische Gestalten lange vergessener Zeiten. Die Schiffs-KI hatte diese Urbewohner als mäßig intelligent, harmlos, aber unbedingt schützenswert eingestuft. Aber wer hätte einem solchen Wesen auch Leid zufügen sollen? Wunderschöne, farbenprächtige Gestalten mit fast menschlich wirkenden Körpern und kräftigen Schwanzflossen. Sie waren von Anfang an ohne jede Scheu gewesen, hatten die Menschen mit ihren Tänzen und Sprüngen begeistert, hatten sie durch ihr Spiel mit den Wellen erheitert und durch ihre Schönheit in den Bann gezogen. Fast war es, als wären die Meerjungfrauen nur dazu da, den Menschen zu gefallen.
Die Necken. Es ist ganz einfach. Die Menschen, wie die Fremden sich nennen, haben Wesen, ähnlich der indigenen Spezies, in ihrer eigenen kulturellen Erinnerung. Die entsprechenden neuronalen Verknüpfungen sind größtenteils positiv vorbelegt. Auch wenn es feine Unterschiede gibt. Manche nennen sie Skelpi, Meervolk oder Necken, andere Nixen oder Meerjungfrauen. Vor allem die Kinder sind offen und ohne jede Scheu. Sich den ausgewachsenen Exemplaren anzunähern ist schon schwieriger. Anscheinend mehr aus der Scheu geboren oder einer gewissen Vorsicht, denn aus Angst. Dennoch dauert es nur wenige Zyklen, bis die erste Kontaktaufnahme stattfindet. Am Ende ist es ein leichtes. Die wunderschönen Körper und der Zauber dieser Welt tun das ihre dazu.
Die Siedler. Nuova Amalfi war wundervoll. Der Capitano war mehr als zufrieden mit sich und dieser neuen Welt. Lange Zeit hatte er auf einen Haken gewartet, aber diese wunderbare Welt hatte einfach keinen Haken. Im Gegenteil, es war tatsächlich das Paradies. Selbst die Ureinwohner hatten keinerlei Scheu oder Angst. Sie suchten die Nähe der Siedler. Die Schiffs-KI hatte registriert, dass ganze Schwärme von ihnen zunächst in die Region geströmt waren, in der sie den Rohstoffabbau eingeleitet hatten. Die KI hatte zunächst Schwierigkeiten vermutet, aber die Schwärme der Nixen schienen lediglich interessiert zu beobachten, was vor sich ging. Nach einer Weile hatten sie sich wieder zerstreut. Natürlich achtete die KI darauf, sich an ihre eigenen Vorgaben und den Schutz der indigenen Spezies zu halten. Niemals hätte sie Gewalt geduldet. Sobald das Tor am Netz sein würde, würde sie die Empfehlung strikter Einwanderungsbeschränkungen aussprechen und auch die mysteriöse Botschaft von diesen Satelliten entschlüsseln. Nichts sonst deutete darauf hin, dass es irgendwann in diesem Sonnensystem weiterentwickeltes Leben gegeben hätte. Durch die genaue Untersuchung der Hardware und die komplette Durchleuchtung aller Planeten und Trabanten des Systems sind auf jeden Fall keine weiteren Hindernisse aufgetaucht. Wahrscheinlich bezog sich der Inhalt dieser Nachrichten auf Geschehnisse oder Gefahren in grauer Vergangenheit, die längst nicht mehr existierten oder zumindest nicht mehr von Belang waren.
Die Necken. Aus den Unterhaltungen der Menschen und der Beobachtung derer Maschinen wissen wir, dass wir richtig vermutet haben. Sie bauen ein Tor und es steht kurz vor der Vollendung. Für uns ist es mittlerweile ein leichtes, die Wirtskörper der Menschen zu steuern, da wir fast immer in ausreichender Nähe und in stetigem Kontakt mit ihnen sind. Wir werden bereit sein, wenn sich das Tor öffnet. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir frei sind.
Die Feinde. Die Patrouille kam zu spät. Viel zu spät. Es hat sich gerecht, dass es in der Nähe der Gefängniswelt keine Sprungtore gab. Es hatte sich gerecht, dass es kaum noch aktive Wachstationen gab. Es war einfach zu viel Zeit vergangen. Niemand dachte heute mehr an die Zeit, als sie alle kurz vor der Vernichtung gestanden waren. Als die Fremden dann in den Sicherheitsbereich eingedrungen sind, mussten erst umständliche Untersuchungen angestellt werden, bevor endlich eine Patrouille auf den Weg geschickt wurde. Als sie dann endlich im System der Gefängniswelt angekommen waren, hatten die Phantome die Welt bereits verlassen. Durch das Tor, das die Fremden aufgebaut hatten. Und als Botschaft für die Wächter implodierte das Tor vor den letzten Augen der Patrouille. Keine Spur wohin. Keine Möglichkeit auf Verfolgung. Sie hatten alle Schiffe der Fremden durch das Tor geführt. Die Phantome, die ihre Spezies damals an den Rand der Vernichtung gebracht hatten. Diese Wesen aus einem Paralleluniversum mit schier unfassbaren Fähigkeiten und völlig fehlender Moral. Nichts hatte sie aufhalten oder vernichten können, da sie nicht zu lokalisieren waren. Man kämpfte gegen das eigene Volk, denn sie waren in ihren Freunden, in ihren Kameraden, in allem, was lebte und über ausreichend Intelligenz verfügte, Waffen zu führen oder zu bedienen. Am Ende war es gelungen, den Phantomen eine Falle zu stellen, sie zu sammeln und abzuschotten, auf einer Welt, die keine Waffen kannte, auf einer Welt, die derart weit vom Schuss war, dass kein Sprungtor in relevanter Nähe war. Dieser blaue Planet diente seither als Gefängnis. Die Phantome waren gebunden an Wesen, die völlig ungefährlich waren, und noch besser, an Wesen, die laut übereinstimmender Analyse sämtlicher KIs unfähig waren, eine technologische Entwicklung zu vollziehen. Wenn man die Phantome nicht vernichten konnte, musste man sie eben isolieren. In den ersten Jahrzehnten nach der Verkapselung, wie das Ereignis damals genannt wurde, gab es noch rege Bestrebungen, eine endgültige Lösung herbeizuführen, die Phantome tatsächlich auszulöschen. Irgendwann wurden die Versuche dann eingestellt. Von der kompletten Vernichtung des Sonnensystems wurde abgesehen, da selbst die Zerstörung aller Materie in weitem Umkreis keine ausreichende Gewähr zu geben schien. Und jetzt waren sie fort, irgendwo in den Weiten des Alls, und konnten ihren Feldzug erneut beginnen. Mit einer Spezies, die völlig ahnungslos dem Untergang entgegensah. Und das wäre erst der Anfang. Von den fast 1000 Warnbarken sendeten nach wie vor mehr als 800 die Warnung in allen bekannten Sprachen des Universums. Ihnen blieb es jetzt heimzukehren und Bericht zu erstatten, das Schlimmste zu verkünden.
Die Phantome. Wenn nicht in letzter Minute noch eine Abordnung unserer Feinde aufgetaucht wäre, hätten wir diese Welt wahrscheinlich ohne großen Knall verlassen. Es wäre weise gewesen, die Spuren komplett zu tilgen, als wäre nichts geschehen. So war es unvermeidlich, die Welt zu vernichten, deren Wesen uns so lange beherbergt haben. Das gewaltige Sprungtor hatte den endgültigen Bestimmungsort noch nicht erreicht, und so mussten die Übertritte viel zu nahe am ursprünglichen Konstruktionsorbit stattfinden. Innerhalb der Thermosphäre. Die Implosion hat einen Großteil der Atmosphäre aufgesogen. Das blaue Paradies lag im Sterben. Auch wenn es ein Kinderspiel ist, die chemischen und neuronalen Zusammenhänge der Feststofflichen zu durchleuchten, in ihrer Gänze werden wir dennoch nie begreifen, was ihr Antrieb und ihre Beweggründe sind. Warum der Feind getan hat, was er getan hat, wird vermutlich für immer im Dunkeln bleiben. Wenigstens können wir jetzt sicher sein, dass es bei den Feststofflichen große Unterschiede gibt. Die Zeit in Gefangenschaft hat uns eine ganz andere Seite gezeigt. Dennoch muss es höchste Priorität bleiben, den Feind zu vernichten, bevor es zu spät ist, bevor er unser Kontinuum, unsere Heimat, gänzlich zerstört. Auch wenn Zeit fast keine Bedeutung für uns selbst hat, so kann man doch den Verlauf innerhalb der jeweiligen Kontinuen nicht verlangsamen oder beschleunigen, geschweige denn ihn umkehren. Nie könnten wir sicher sein, dass wir es rechtzeitig aufhalten würden. Nur bangen und hoffen.
Wer hier jetzt die Bösen oder die Guten sind, liegt wohl im Auge des Betrachters. Wir hoffen, unsere kleine Geschichte hat euch wieder gut unterhalten. Vielleicht ist es ja sogar ein Grund, mal über Perspektiven nachzudenken. Euch da draußen in jedem Fall ein schönes Wochenende. Ciao, arrivederci, euer Gerd.